SRF 2 Kultur.
Kontext zum Thema Das ganze Wohl des Kindes am Mikrofon Angelika Schett. Zum dritten Mal hat UNICEF die aktuellsten Daten zu einem umfassenden Vergleich kindlichen Wohlbefindens in den reicheren Ländern der Welt zusammengetragen. Aus 29 Industrienationen wurden mehr als 176.000 Kinder und Jugendliche befragt. Hans Bertram ist Mitglied des UNICEF-Komitees, er ist Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin und mein Gesprächspartner. Hans Bertram, das ganze Wohl des Kindes meint ja mehr, das zeigt ja auch diese Studie, als das materielle Auskommen und auch die Bildungschancen. Worauf kommt es denn vor allem an?
UNICEF hat ein Konzept entwickelt, das verschiedene Dimensionen enthält, und in diesen Dimensionen spiegeln sich die Kinderrechte wider. Das heißt, Kinder haben einen Anspruch auf Teilhabe, und das dokumentiert sich beispielsweise in den Bildungsmöglichkeiten. Es dokumentiert sich aber auch darin, dass sie beispielsweise mit anderen Freunden gut spielen können. Es dokumentiert sich aber auch darin, dass die Risiken etwa im Straßenverkehr oder auch der Missbrauch bei Drogen möglichst gering ist, weil das ihre Teilhabemöglichkeiten einschränkt. Und natürlich bezieht sich das auf ihre Gesundheit und das materielle Wohlbefinden.
Das sind ja so eben die verschiedenen Dimensionen, nach denen vorgegangen wurde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, nehmen wir mal Bildung, Gesundheit und dass sie keine Drogen nehmen, das sind ja alles Dinge, die zwar ganz gut für die Kinder sind, keine Frage, aber auch für die Eltern. Also die Kinder werden ja da als eine Art Ressource angeguckt, die es auf den verschiedenen Ebenen bringen sollen, die gesund sein sollen, im schulischen Leistungssystem es auch bringen sollen. Bleibt da nicht etwas von den Kindern auf der Strecke, wenn man es so anguckt?
Also der Ansatz von UNICEF bezieht immer die Kinder ein. Das heißt, die Kinder werden selbst danach gefragt, wie sie die Welt sehen. Die OECD oder auch die EU machen ja ähnliche Konzepte, die fragen die Kinder nicht, sondern die gucken einfach aus der Sicht der Erwachsenen, was ist gut für Kinder. UNICEF versucht sozusagen, die Sicht der Kinder mit einzubeziehen, und man sieht an der Wahrnehmung dann der Studie, das ist dann sehr umstritten, weil natürlich viele Erwachsene glauben, man muss die Kinder eigentlich nicht fragen, und wenn Kinder sagen, also uns geht es nicht so gut, dann sagen die Erwachsenen, aber es geht euch doch materiell gut, wieso seid ihr der Meinung, dass es euch nicht gut geht? Das heißt, UNICEF ist immer der Meinung gewesen, wir müssen die Kinder fragen, die Kinder sind genauso wichtig wie die Erwachsenen, wenn es um die Kinder geht.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie werden Kinder gefragt? Also es gab ja zum Beispiel so Fragen wie, gibt es bei euch mal einfach so ein Gespräch, oder wie oft sitzt ihr als Familie zusammen am Tisch? Ich finde das relativ normativ, weil diese gemeinsamen Essen müssen ja nicht immer nur was Gutes sein. Die sind doch oft sehr strapaziös und haben auch so eine sehr bürgerliche Idylle. Also alle sitzen wohl am Tisch und die Sache ist gut. Was sind das für Kriterien?
Also dieser Fragebogen, auf den Sie anspielen, der wird von der Weltgesundheitsorganisation organisiert und durchgeführt. Und da gibt es natürlich große Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Nationen, weil das ja weltweit gemacht wird. Und Sie haben das ja auch schon gesagt, 176.000 Kinder werden befragt. Und es ist dann schon ganz interessant zu sehen, dass offensichtlich diese Leute aus diesen vielen Ländern sich auf diese Fragen geeinigt haben. Das gemeinsame Essen wird ja nicht unbedingt normativ betrachtet, sondern es geht ja dann auch in solchen Dingen darum, ob Kinder zum Beispiel in die Schule gehen und gefrühstückt haben. Und das scheint mir irgendwie schon ganz wichtig zu sein. Und dann sieht man eben, dass es in den einzelnen Ländern ganz deutliche Variationen gibt. Zum Beispiel in Deutschland gehen sehr viel mehr Kinder, jedenfalls nach eigener Aussage, ohne Frühstück zur Schule, während das beispielsweise in den Niederlanden so ist, dass die Kinder alle mit Frühstück in die Schule gehen. Und ich denke, das ist nicht nur normativ.
Da haben Sie hundertprozentig recht, Hans Bertram. Aber meine Frage zielt eigentlich so darin, es geht ja auch um die Beziehungsqualität. Und wie kann man bitte eine solche messen? Das geht ja übers Gefrühstückt haben hinaus.
Da gibt es dann auch eben Fragen, die Kinder fragen, ob sie es leicht finden, mit der Mutter oder dem Vater zu sprechen. Und auch da kann ich wiederum nur sagen, da gibt es Musterländer in Anführungsstrichen, wie beispielsweise die Niederländer, wo offensichtlich die Kinder in allen Altersgruppen sagen, es fällt ihnen leicht, mit den Eltern zu sprechen, während zum Beispiel in Deutschland die Väter lange nicht so gut wegkommen wie die Väter in den Niederlanden. Nur 60% der Kinder sind der Meinung, man kann leicht mit dem eigenen Vater über eigene Dinge sprechen. Das bedeutet doch offenkundig, dass wir jetzt in einer Diskussion über die Rolle der Väter darüber nachdenken müssen, ob die Väter nicht möglicherweise doch auch mehr den Kindern zuhören sollten.
Sie haben es jetzt schon gesagt, die Niederlande im Vergleich zu Deutschland. Die Niederlande sind sowieso Nummer eins, ganz unten ist Rumänien. Die USA haben auch ziemlich schlecht, finde ich, abgeschnitten. Großbritannien auch. Kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, womit das zu tun hat. Was machen denn die Niederländer so unglaublich gut?
Das würde ich auch gerne wissen, aber ich vermute einfach, es gibt so ein paar Punkte, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Die Niederländer, wenn man einfach jetzt mal die ganzen einzelnen Dimensionen durchgeht, sind sowohl im Bereich der Erziehung gut, sie sind im Bereich des materiellen Wohlbefindens gut, sie sind aber auch bei den Verhaltensweisen und Risiken recht gut und sie sind auch bei den sozialen Beziehungen nicht so schlecht wie andere Länder. Das heißt, die Kumulation guter Faktoren führt offensichtlich dazu, dass auch die Kinder dann sehr zufrieden sind. Und das ist ja im Grunde genommen dann ein Appell an andere Länder, sich darüber Gedanken zu machen, warum beispielsweise, wenn ich mir jetzt die Schweiz angucke, die liegen bei der Erziehung auf der 16. Stelle. Da muss man sich fragen, liebe Leute, was können wir jetzt machen, damit unsere Kinder eigentlich hier besser abschneiden? Oder wenn ich die materiellen Bedingungen mir in der Schweiz angucke, dann liegen die Schweizer eben doch an 11. Stelle, obwohl die Schweiz ja ein sehr reiches Land ist. Also muss ich fragen, Mensch, ist da irgendetwas, was ich in Bezug auf die Lebenssituation von Kindern verbessern kann, weil dann möglicherweise in Zukunft die Kinder auch ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit zeigen?
Das ist ja einigermaßen jetzt mal verblüffend mit der Schweiz, aber ist es nicht so, dass zum Beispiel die Zufriedenheit der Kinder, also selber gefragt, kommen die etwa glücklicher weg als die deutschen Kinder?
Richtig. Und ich denke, die Frage des Glücklichseins hängt sehr stark eben auch mit der Beziehung zu den Eltern zusammen. Und wenn beispielsweise jetzt deutsche Väter möglicherweise nach dem PISA-Schock besonders stark darauf achten, dass die Kinder gut in der Schule sind, dann haben die Kinder vielleicht fantastische Schulleistungen. Aber sie haben möglicherweise das Gefühl, dass sie zu Hause mehr oder minder unter der Perspektive betrachtet werden, wie gut sind sie in der Schule und nicht mehr als Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit. Und wenn sie so manchmal sehen, wie Eltern auch auf Schulleistungen reagieren, dann denke ich mir, wir brauchen auch eine Debatte, ob es wirklich immer wichtig ist, dass man zu den Besten gehört, ob es wirklich wichtig ist, dass man immer nur Einsen mitbringt oder ob es nicht auch mal sein könnte, dass Kinder ruhig mal eine 5 oder eine 6 haben, ohne dass die Eltern gleich in Ohnmacht fallen und denken, hier müssen jetzt riesige Maßnahmen ergriffen werden.
Wenn wir schon bei dieser Leistungsgeschichte sind, die natürlich in allen Industrienationen eine Rolle spielt, sei es Japan, Deutschland, wo auch immer und ich denke auch in der Schweiz, dann kann man ja vielleicht sagen, dass da heute wirklich etwas auf Eltern und Kindern lastet. Also, dass die Eltern das Gefühl haben, wenn ich es gut meine mit meinem Kind, muss ich gucken, dass es vorwärts kommt. Und das Kind muss schon unheimlich viel. Also es sind ja Kinder zwischen 11, 13 und 15 Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja die Entdeckung der Kindheit, die ja mal so eine großartige Sache war, jetzt vielleicht etwas im Schwinden begriffen ist, wenn wir gucken, was für Räume Kinder heute haben und unter welchem Druck sie stehen. Also dass sie eigentlich schon sehr früh in so eine Erwachsenenschiene geschubst werden.
Da ist sicher was dran. Sie kennen ja die Debatte, auf den Anfang kommt es an. Alte deutsche Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und offensichtlich ist dann durch diese ganze Diskussion um PISA und andere internationale Vergleichsstudien, insbesondere in Deutschland, so die Idee erwachsen und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Kinder kurz nach der Geburt angefangen werden zu Training. Sie haben in allen Ländern inzwischen Sprachstandsprüfungen und Ähnliches und die Kinder müssen schon vor der Schule auf jeden Fall, wenn sie nicht gut genug sind, trainieren. Und das führt ja nicht nur bei den Kindern dazu, dass ihnen Freiräume genommen werden, sondern es führt ja auch bei den Eltern dazu, dass sie plötzlich viel mehr darauf achten, was für Leistungen ihre Kinder erbringen. Und das ist ja nicht nur bei dem späteren Übergang zur weiterführenden Schule, sondern das ist eben praktisch schon im Vorschulalter so, dass Kinder plötzlich trainiert werden, hier besonders gute Leistungen zu erbringen. Und ob das wirklich eine gute Entwicklung ist in Bezug auf die kindliche Entwicklung, die ja auch Freiräume braucht, das stellt man schon deswegen sinnvollerweise in Frage, weil wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie die Kinder in Deutschland ihre eigene Schulleistung einschätzen, dann gehören sie merkwürdigerweise, obwohl sie ja relativ gute Leistungen erbringt, in der eigenen Selbstwahrnehmung von den 29 befragten Ländern in allen Altersgruppen zu den Kindern, die selbst der Meinung sind, sie bringen nicht genug Leistung, obwohl sie gute Leistung bringen. Wenn man das sozusagen in die Psychologie übersetzt, kann man sagen, ein großer Teil der deutschen Kinder, fast die Hälfte der deutschen Kinder ist misserfolgsorientiert. Das heißt, sie hat Angst, gute Leistung zu erbringen und vermeidet den Misserfolg. Das ist kein gutes Erziehungsmodell.
Sicher nicht. Gibt es andere Länder, die da mehr zur Hoffnung Anlass geben, außer den Niederlanden?
Ja, das Witzige ist zum Beispiel die Amerikaner, obwohl die keine gute Leistung bringen, aber der Optimismus der amerikanischen Kinder ist ungebrochen. Und möglicherweise sollten wir auch in Deutschland mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich den Kindern Selbstbewusstsein und Optimismus mitgeben können, statt nur darauf zu achten, dass sie besonders gut in Mathe und Deutsch sind.
Also man weiß viel mehr über Kindheit und Kinder als je. Und es wird ja auch ununterbrochen vermittelt und so weiter. Und gleichzeitig eben schwindet da was, wie ich ja schon sagte. Und wenn wir zum Beispiel so Klassiker gucken von Kinderbüchern, da hat man das Gefühl, die hatten einen ganz anderen Raum und über denen wachte nicht dauernd das leistungsorientierte Auge ihrer Eltern oder der Gesellschaft. Jetzt mal mit Blick auf all die Industrienationen, die da auch befragt wurden.
Gut, wir können die Geschichte nicht zurückdrehen. Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat irgendwo mal geschrieben, Kinder lernen trotz der Schule. Das hören weder Eltern noch Lehrer sehr gerne, aber da ist schon sehr viel dran. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass Kinder in einer sehr komplizierten Umwelt plötzlich sehen müssen, wie sie sich zurechtfinden. Und wenn sie in einer großen Stadt, sei es Zürich oder sei es auch Berlin wohnen, dann haben sie einfach Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass ihr Kind frei nachmittags sich durch die Stadt bewegen kann. Während ein Kinderbuchautor wie Erich Kästner ohne große Schwierigkeiten in Emil und Detektive beschreibt, wie achtjährige Kinder sich in ganz Berlin bewegen können und kein Mensch hat das als Problem gesehen. Wir können diese Vergangenheit nicht zurückholen, sondern wir müssen einfach überlegen, wie wir die Teilhabe von Kindern am Leben der Erwachsenen neu organisieren und nicht glauben, dass allein dadurch, dass wir sie in Institutionen stecken und dort hochtrainierte Pädagogen auf sie loslassen, dass dieses die einzige Möglichkeit der Zukunftsgestaltung von Kindern ist.
Könnte ja auch ein Ergebnis dieser UNICEF-Ergebnisse sein, etwas weniger Institutionen. Das heißt ja nicht, dass man sie nicht haben will, aber Sie sagten ja gerade nicht nur das. Aber fließt das überhaupt dann in Entscheidungsprozesse ein oder sind das jetzt einfach Ergebnisse, die mal 2-3 Wochen herumgereicht werden und dann wieder verschwinden?
Das kann man nicht sagen. Zum Beispiel UNICEF hat jetzt ja in Deutschland dann begonnen, mit Kommunen Verträge zu schließen. Dabei orientiert sich interessanterweise auch an dem UNICEF-Komitee der Schweiz und überlegt, wie man dann in diesen Kommunen kinderfreundliche Städte organisieren kann. Und es wird ein Indikatorensystem entwickelt, sodass man dann auch nach 3 oder 4 Jahren nachprüfen kann, ob die Städte wirklich etwas gemacht haben oder nur etwas versprochen haben. Das heißt, möglicherweise hat man dann hinterher Städte, wo die Kinder wirklich, wie Erich Kästner es beschrieben hat, sich auch mal frei in der Stadt bewegen können, ohne dass die Eltern große Furcht haben müssen, dass ihnen was zustößt.
SF2 Kultur, das ganze Wohl des Kindes. Wir befassen uns mit den Ergebnissen der jüngsten UNICEF-Studie zu den aktuellen Daten, die das kindliche Wohlbefinden erfassen sollen. Mein Gesprächspartner ist Hans Bertram, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie haben es schon ganz zu Beginn gesagt, Hans Bertram, da gab es ja Dimensionen, verschiedene Dimensionen, um die Situation der Kinder zu erfassen. Das leuchtet ja auch ein. Was ja interessant war, ist, dass die materielle Situation, die finanzielle Situation etwas weniger wichtig war, um das Wohlbefinden der Kinder zu erfassen, als man vielleicht gedacht hat.
Gut, ich meine, in unserer Gesellschaft streitet man sich sehr gerne um Geld. Das ist sozusagen ein großes Thema. Aber in den letzten Jahren hat ja doch auch eine Diskussion eingesetzt, ob wirklich Geld und materielles Wohlbefinden der einzige Faktor sein kann, der die Zufriedenheit von Menschen und auch die Zufriedenheit von Kindern beeinflussen kann. Und wenn ich das eigentlich richtig einschätze, kann man schon sehen, dass offensichtlich die alleinige Fixierung auf Einkommen und materielles Wohlbefinden nicht hinreichend ist, um das Wohlbefinden von Kindern in angemessener Weise wirklich zu erfassen und auch nicht die subjektive Zufriedenheit. Das kann man an Ländern sehen, wie beispielsweise Griechenland, wo die Kinder relativ zufrieden sind, obwohl es denen mit Sicherheit ziemlich schlecht geht, weil offensichtlich der Umgang der Erwachsenen mit den Kindern, die Umgangsmöglichkeiten mit Freunden offensichtlich in diesen Ländern doch trotz der großen Schwierigkeiten, die sie haben, besser gestaltet sind als in unserem sehr reichen und sehr stabilen Land.
Wie lassen sich überhaupt die Situationen der Kinder vergleichen in den verschiedenen Ländern? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Kinder in Japan und USA zum Beispiel einen sehr beschränkten Zugang zu wichtigen Gütern wie Bücher, einem Schreibtisch und Platz für sich selbst hätten. Jetzt habe ich mich gefragt, vielleicht ist das für die Kinder dort gar nicht so ein Problem. Also wollen alle Kinder viel Platz? Sind da auch nicht kulturelle Unterschiede, die das Ertragen von keinem Schreibtisch oder wenig Büchern anders gestalten als wieder in anderen Ländern für ein Kind?
Also das ist mit Sicherheit richtig. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass es da ganz große kulturelle Unterschiede gibt. Der Vergleich bezieht sich ja dann auch nicht auf eine einzelne Variable, wie beispielsweise jetzt das Ausmaß des Raumes, in dem man sich bewegt, sondern im Grunde genommen versucht man ja dann in dieser Studie es so zu machen, dass man in Relation zu dem jeweiligen Land das berechnet. Das heißt, wenn die Japaner jetzt kleinere Räume haben, dann wird das nicht mit der Größe der Räume in Deutschland verglichen, sondern es wird die Position der Kinder in Bezug auf die japanischen Verhältnisse verglichen. Und dann kann man das, glaube ich, schon ganz gut miteinander vergleichen.
Nehmen wir die Dimension Gesundheit. Interessant fand ich da, dass Spanien den 6. Platz, aber die Schweiz nur den 9. Platz hatte, mit Blick auf Gesundheit der Kinder.
Ja, da wäre ich vorsichtig, 6. Platz, 9. Platz, weil das natürlich auch dann möglicherweise Momentaufnahmen sind. Das sind beides Mittelplätze und da würde ich, glaube ich, persönlich keine Differenz machen.
Was ich jedoch ziemlich verrückt fand, war, dass wenn alle Industriestaaten mit Blick auf Unfälle so gute Werte hätten wie Schweden, die da auf Platz 1 rangieren, würden rund 12.000 Kinder pro Jahr gerettet werden. Und jedes Jahr sterben nach dieser Studie in den OECD-Ländern etwa 3.500 Kinder an den Folgen von Misshandlungen, Gewalt und Vernachlässigung. Da müsste ja auch das unmittelbar in eine Handlung münden. Das kann man ja nicht so nur zur Kenntnis nehmen.
Prävention setzt im Grunde genommen voraus, dass die verschiedenen Personen, die mit kleinen Kindern zu tun haben, also vom Arzt über die Hebamme bis Kindergärtnerin, im Grunde genommen in einem Netzwerk zusammenarbeiten, sodass jeder von diesen hinguckt. Und gleichzeitig ist auch sozusagen eine Kampagne angelaufen, dass man auch den Nachbarn sagt, ihr müsst auch gucken. Das heißt, der Grundgedanke ist, diejenigen, die eh schon präventiv für Kinder tätig sind, sollen doch bitte schön in Netzwerken für Kinder miteinander kooperieren und zum Zweiten eben auch deutlich zu machen, dass das Aufwachsen von Kindern nicht nur in der alleinigen Verantwortung der Eltern liegt, sondern dass auch die Nachbarn mal gucken müssen, weil, wie Hillary Clinton immer so schön formuliert hat, es bedarf eines Dorfes. Und das haben wir, glaube ich, manchmal ein bisschen vergessen, dass die Eltern auch solche Unterstützungen brauchen.
Sie meinen eigentlich das Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Das wäre aber jetzt auch ein bisschen wie von früher. Die Verhältnisse haben wir ja nicht mehr.
Das muss nicht wie früher sein, denn zum Beispiel, ich könnte jetzt auch James Coleman, amerikanischen Sozialwissenschaftler, zitieren, der das Gleiche sagt, dass Eltern die Sozialisationsleistung für ihre Kinder nicht erbringen können, wenn sie nicht die Unterstützung von Nachbarschaft und Gemeinde bekommen. Weil Kinder natürlich, die brauchen die Bindung zur Mutter oder wie Juri Brönnhörner schön formuliert hat, ein Kind braucht eine Person, die crazy für dieses Kind ist. Also der es völlig egal ist, ob das Kind Fehler macht. Das Kind weiß einfach, das ist sozusagen der Anker in meinem Leben. Aber Kinder brauchen ja gleichzeitig die Möglichkeit, in die Welt hinauszugehen. Und um dieses Hinausgehen in die Welt nicht nur sozusagen in die Krippe, den Kindergarten und die Schule zu gestalten, braucht es natürlich neue Formen zivilgesellschaftlichen Engagements, das die Möglichkeit schafft, dass die Kinder aus der Familie rausgehen können, aber nicht notwendigerweise dann wieder in einer Institution landen müssen. Also beispielsweise hier in Berlin gibt es eine große Initiative, wo vorgelesen wird, wo es Lesepaten gibt. Das wird über die Schulen organisiert und wenn Kinder jetzt bestimmte Probleme im Lesen haben, dann kommt nicht die eigene Mutter, sondern kommt irgendeine nette Oma und dann wird geguckt, passen die beiden zusammen und dann fangen die an, miteinander zu lesen. Das heißt, es gibt sozusagen ein zivilgesellschaftliches Engagement, das eigentlich den Kindern hilft, in diese Gesellschaft hineinzukommen. Und ich denke, ein solches Modell, wenn Sie beispielsweise in Brandenburg, die haben Patenschaften in dem Netzwerk für gesunde Kinder, weil da gibt es sehr wenige Kinder und dann, wenn sie in einem Dorf sind, als junge Mutter sind sie ganz alleine. Und dann gibt es aber Freiwillige, die trainiert sind, mit ihnen mal auch über diese Schwangerschaft, über die Frage der Geburt, die Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr etwas zu machen. Und wenn da Probleme sind, dann auch möglicherweise eine Hebamme oder andere zu instruieren, etwas zu machen, sodass im Grunde genommen das Gefühl entsteht, das Kind, die junge Mutter sind Teil dieser Gesellschaft und die Gesellschaft kümmert sich darum. Und ich denke, das sind einfach Wege, wie man im Grunde genommen sozusagen das, was mal traditionell irgendwie von selbst da war, doch auch in einer modernen Gesellschaft neu organisieren kann. Und lassen Sie mich nur eins abschließen. Das Spannende ist, in Brandenburg gibt es inzwischen 600 solche Patinnen. Und das Spannende ist, es sind nicht nur ältere Damen. sondern da gibt es Kriminalkommissarinnen, die selbst zwei Kinder hat, aber vielleicht 33 Jahre alt ist und sagt, okay, das mache ich auch noch, das macht mir Spaß. Das heißt, es ist plötzlich eine andere Idee, wie ich auch Nachbarschaft und Gemeinde organisieren kann, ohne dass da irgendein Zwang dahinter ist. Das ist ja völlig freiwillig, aber die Brandenburger erreichen inzwischen fast 30% ihrer Kinder, die neu geboren werden, mit diesem Patensystem.
Macht Hoffnung. Klar. Es gibt noch die Dimension, die ich ganz gerne ansprechen würde, und zwar die, die sich mit der Lebensweise und den Risiken der Kinder befasst. Und da liest man da so die üblichen Sachen wie Übergewicht, Drogenmissbrauch, Risiken beim Sexualverhalten und Gewalt. Da hat die Schweiz übrigens den 12. Platz, wobei so ein Ranking, das sagten sie ja schon, auch etwas schwierig ist. Hier ähneln sich die Ergebnisse in den meisten Industrieländern, habe ich gelesen, bei den 11- bis 13-Jährigen rund ein Drittel treibe an 5 Tagen der Woche etwas Sport, viele essen nicht so gesund, sie rauchen Cannabis und Alkohol. Da habe ich auch Probleme. Und zwar, das ist sicher auch alles gut mal zu erfassen, aber mit 15 ist es doch wichtig, dass ich auch mal was mache, was nicht gesund ist. Also dieses Ausprobieren von anderem gehört doch wirklich zu dieser Lebensphase. Ist da nicht auch zu viel Restriktives? Und 5 Tage Sport die Woche, da bin ich fassungslos. Also außer ein Kind macht unheimlich gern Sport, aber ich würde jetzt nie ein Kind nötigen, so viel Sport zu machen, wenn es nicht will.
Also zunächst mal zu diesen Risiken. Also ich weiß nicht, ob man in Bezug auf Alkohol oder Rauchen wirklich tolerant sein sollte. Dass sie das mal ausprobieren, ist okay. Aber ich denke, wenn man sich die Daten auch im Zeitvergleich anschaut, hat es massive Veränderungen gegeben. Das heißt, offensichtlich hat die etwas restriktivere Haltung der Gesellschaft schon dazu geführt, dass Kinder weniger Alkoholkonsum haben und weniger rauchen. Ich bin kein Mediziner, aber ich denke, wenn ich an das weitere Leben dieser Kinder denke, ist das vielleicht keine ganz falsche Entwicklung. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Zum Sport. Da ist eigentlich zu sagen, wenn Sie sich angucken, in unserem System spielen nur die kognitiven Leistungen von Kindern eine Rolle. Ich habe das bei meinem eigenen Sohn gesehen, der war mit uns in Stanford und für den war die Schule dort selbst eine Offenbarung, weil plötzlich in der Schule Dinge gemacht wurden, die in den deutschen Schulen gar nicht gemacht wurden. Und da hat man dann plötzlich gesehen, der Sport hat ja nicht nur die Aufgabe, dass die Kinder dort Körperertüchtigung betreiben, sondern er hat eine unglaubliche soziale Funktion, weil beispielsweise die Schulmannschaften gegeneinander kämpfen und die anderen Schüler müssen die dann anfeuern. Das heißt, in dem Sportgedanken ist ja jedenfalls in den USA ein ganz starkes Element von Integration in die Gesellschaft. Wenn man das unter so einer Perspektive sieht, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn Kinder einmal pro Tag die Möglichkeit haben, mit anderen Kindern etwas zusammenzumachen, was sie dazu motiviert, zu sehen, wie kann ich eigentlich mit jemand anders kooperieren, statt in ihrem Studierstübchen zu sitzen und zu lernen, weil sie dann eine bestimmte gesellschaftliche Fähigkeit nicht erwerben.
Also damit wir uns richtig verstehen, ich würde jetzt auch nicht sagen, die sollen alle trinken bis zum Umfallen und rauchen, nur weil sie jetzt so jung sind und das in ihrer Altersphase adäquat ist. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass bei mir dann so ein inneres Bild entsteht, so der oder die frische Jugendliche, sportlich, aktiv, überall dabei. Und ich finde, Kinder sind ja verschieden. Manche träumen auch, das muss dann nicht nur die Studierstube sein. Die sind jetzt vielleicht nicht so am Drücker wie die anderen. Das ist das, was mich bei solchen Daten, gut, das muss man vielleicht dann so erfassen, wenn man etwas vergleichen möchte. Mir kommt das so ein wenig dressiert vor, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Also ich würde Ihnen sofort zustimmen, wenn wir jetzt nur über die Frage der schulischen Leistung, sei es Sprache, sei es Mathe, sei es Naturwissenschaften sprechen. Ich denke, da dressieren wir unsere Kinder sehr stark. Aber gerade solche Sachen wie etwa Sport, aber auch andere musische Tätigkeiten und was auch immer, die den Kindern die Möglichkeit gibt, Freiräume zu gestalten, selbst etwas zu machen, das fehlt eigentlich in unserem deutschen Schulsystem ganz gewaltig. Wir haben schon, und das liegt ja jetzt nicht mal an den Lehrern, sondern die Lehrer sind ja auch eingebunden in ein sehr enges Korsett von Vorgaben. Und wenn sie diese Vorgaben nicht einhalten, stehen die Eltern auf der Matte oder der Schulrat, um dafür zu sorgen, dass sie das auch alles machen. Und damit nehmen wir den Kindern die Möglichkeit, eigentlich sich zu entfalten. Und ich denke, dass Sport und musische Aktivitäten eine der Möglichkeiten sind für Kinder, sich auch in einem institutionellen Kontext zu entfalten.
Mir ging es auch darum, müssen Kinder so sein, wie es wohlmeinende und liebevolle Erwachsene meinen? Und wie sehr fließt in all diese Überlegungen auch ein, was Kinder meinen?
Also bei UNICEF ist schon ganz wichtig, was Kinder meinen. Das ist keine Frage, weil sie auch nach ihrer Meinung gefragt werden. Aber ich denke, man kann da auch nur mit Erich Kästner antworten, der ja relativ schön beschreibt, dass er seine Mutter dazu gebraucht hat, die übrigens keinen Schulabschluss hatte, eine ganz einfache Frau war, dass sie ihm die Welt geöffnet hat, also ihm die Möglichkeit gegeben hat, beispielsweise in dem Sportclub teilzunehmen, aber mit ihm auch in die Oper gegangen ist, also ganz viele Dinge gemacht hat, die man sozusagen jetzt dem sozialen Status der Frau vielleicht gar nicht hätte zugeordnet, aber sie war sozusagen eine Türöffnerin. Das ist die Funktion der Eltern. Und wenn man aber Türöffner sein will, dann muss man natürlich die Bedürfnisse eines Kindes berücksichtigen. Das heißt, man muss nicht sagen, und du musst jetzt aber schon in den Ballettunterricht gehen, weil du später eine prima Ballerina werden sollst, sondern man muss gucken, was für Bedürfnisse hat ein Kind. Und dann muss man gucken, wie kann ich ihm helfen, diese Bedürfnisse auch in dieser Gesellschaft sinnvoll zu gestalten.
Das große Verdienst der Studie ist ja auch, dass das Kind sehr gehört wurde. Dann muss man sich ja jetzt doch fragen, jetzt hat man die Ergebnisse zu den verschiedenen Ländern. Was passiert dann eigentlich?
Ist das Glück der Kinder wichtig oder ist es nicht wichtig? Das finde ich zum Beispiel eine ziemlich wichtige Debatte, einfach mal darüber nachzudenken. Die zweite Debatte ist wirklich die Konzentration auf die Schule und die institutionellen Möglichkeiten von Kindern, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten, wirklich die einzige Möglichkeit, die kindliche Entwicklung positiv zu beeinflussen, oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und das Dritte, denke ich, ist natürlich auch, dass wir auch nochmal darüber nachdenken müssen, wie können wir eigentlich die Teilhabe der Kinder auch so organisieren, dass sie subjektiv das Gefühl haben, sie werden wahrgenommen und nicht nur, sie werden wahrgenommen, weil sie Humankapital darstellen.
Wird das auch gemacht? Wer übernimmt das jetzt? Ich versuche mir das jetzt irgendwie vorzustellen.
Schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass das ja auch so eine gewisse Bewegung ist, dass man ein bisschen von der Entwicklung wegkommt, nur auf das Wirtschaftswachstum allein zu achten als ökonomisches Wachstum, sondern dass man jetzt ja auch diskutiert, wie kann ich das Wohlbefinden in einer Gesellschaft verbessern, und das ist sicher ein kleiner Baustein, der diese Diskussion auch in diese Richtung schiebt.
Danke, Hans Bertram. Belassen wir es dabei. Hans Bertram, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin, war mein Gesprächspartner in Kontext zum Thema Das ganze Wohl des Kindes anlässlich der Ergebnisse der aktuellen UNICEF-Studie zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen in den Industriestaaten. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.